Ich lese uns aus dem 1. Königebuch, Kapitel 18, die Verse 41 bis 46. Und Elia sprach zu Ahab: Zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wollte es sehr regnen. Und als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Karmel und bückte sich zur Erde und hielt sein Haupt zwischen seine Knie und sprach zu seinem Diener: Geh hinauf und schaue zum Meer. Er ging hinauf und schaute und sprach: Es ist nichts da. Elia sprach: Geh wieder hin. Und der Diener ging wieder hin 7-mal. Und beim 7. Mal sprach er: Siehe, es steigt eine kleine Wolke auf aus dem Meer wie eines Mannes Hand. Elia sprach: Geh hin und sage Ahab: Spann an und fahre hinab, damit dich der Regen nicht aufhält. Und ehe man sich's versah, wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind, und es kam ein großer Regen. Ahab aber fuhr hinab nach Jezreel. Und die Hand des Herrn kam über Elia, und er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab hin, bis er kam nach Jezreel. Es ist gut, wenn wir hin und wieder daran erinnert werden, wie wichtig das ist, dass wir zum Bau des Reiches Gottes den Dienst des Gebetes, des erhörlichen Gebetes tun. Darum geht es hier in erster Linie. Dann geht es auch noch um eine andere Lektion, die wir hier lernen dürfen, aber zu der wir wahrscheinlich nicht mehr kommen werden. Es geht also hauptsächlich jetzt um erhörliches Beten aus dem Leben Elias, der ja auch vom Jakobus als ein Mann bezeichnet wird, der betete. Das war das Entscheidende in seinem Leben, immer wieder aufs Neue. Der geistliche Kampf zwischen Elia und den Baalspropheten, zwischen Licht und Finsternis, zwischen religiösem Wesen und wahrem Gottesdienst war beendet. Es war ja im Volk Israel zu einem großen Abfall gekommen, zur Religionsvermischung. Wir nennen das in unserer Zeit Synkretismus und es fällt uns nicht schwer, die Parallele zu ziehen zu unserer Zeit. So war es damals, so stand es damals um das Volk Gottes und das Gericht Gottes konnte darum nicht ausbleiben. Aber nun hatte Gott entschieden und hatte sich geoffenbart in seinem Volk, wenn es auch nicht zu einer durchgreifenden Reformation kam, aber es waren doch Leute da, die sich auf die Seite Jahwes, des wahren Gottes Israels, schlugen. Gott hatte das Gebet Elias erhört und das Feuer vom Himmel hatte das Opfer verbrannt. Nachdem das Volk, zumindest ein Teil des Volkes, sich zu dem wahren Gott bekehrt hatte und die Baalspropheten gerichtet worden waren, war nun der Weg für das Kommen des lang ersehnten Regens frei. Regen bedeutete Fruchtbarkeit für das Land und das Ende der Hungersnot. Aber bevor der Segen kommen konnte, musste das große Hindernis, nämlich das geteilte Herz des Volkes Gottes, überwunden werden. Das war ja das große Problem, wie ich gerade schon gesagt habe, dass dieses Volk auf beiden Seiten hinkte. Auf der einen Seite verehrte man Jahwe, den Gott Israels, obwohl das nur noch eine Formsache gewesen ist. Und auf der anderen Seite wandte man sich anderen Göttern zu, dem Aschera-Kult und auch dem Baalskult. Das waren Fruchtbarkeitskulte. Sie hatten also ein geteiltes Herz. Jakobus spricht davon in seinem Brief. Er sagt, der Zweifler, und wörtlich ist das einer, der ein geteiltes Herz hat, ein Dipsychos, so heißt es hier im Grundtext, einer, der also eine gespaltene Seele hat, ein Zweifler, einer, der ein geteiltes Herz hat, denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfange. Das war das Problem damals, deshalb die Androhung des Gerichtes Gottes, und es kam ja auch. Aber erst in dem Augenblick, wo das Volk sich verabschiedete vom Baalsdienst, zumindest mit den Lippen zunächst einmal und manche sicherlich auch mit dem Herzen, erst da konnte der Segen Gottes wieder fließen, da kam dann auch der Segen in Form des lang ersehnten Regens. Also die Frage lautet nicht, will Gott segnen, will Gott sein Volk segnen, will Gott uns segnen? Das ist nicht die Frage, er will, auf jeden Fall, das sagt sein Wort. Er ist bereit, unser Leben fruchtbar für ihn zu machen. Vielmehr lautet die Frage, gibt es Hindernisse bei uns, die den Segen Gottes hemmen? Gibt es Verhaltensweisen, die den Geist Gottes betrüben? Wir wissen, dass uns die Bibel an vielen Stellen direkt oder auch indirekt dazu ermahnt, bestimmte Gesinnungen und Verhaltensweisen abzulegen. Ich lese dazu einmal aus dem Kolosserbrief einen Abschnitt, Kolosser Kapitel 3, 5 bis 9, beziehungsweise bis 10. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. In dem allen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Nun aber legt alles ab von euch, Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Es geht also darum, immer wieder aufs Neue bestimmte Dinge abzulegen, die zu unserem alten, sündigen Leben bzw. sündigen Wesen gehören. Als solche, die mit Christus gekreuzigt sind, können wir das auch immer wieder so praktizieren, abzulegen, all dieses gottlose Wesen. Und damit eben auch Hindernisse für die Erhörung unserer Gebete. Und das Hauptproblem in all dem liegt in unserer Selbstliebe, in unserer Selbstbezogenheit. Das ist im Grunde genommen immer wieder auch die Wurzel allen Übels. Wir fragen also von Hause aus nicht danach, was uns darin fördert oder was uns daran hindert, für Gott da zu sein und ihm Frucht zu bringen. Das ist nicht unsere Frage, die wir von Natur aus stellen. Es geht immer wieder um die Frage, was bringt mir das? Was habe ich davon? Lohnt es sich für mich? Wie kann ich meine Lebensqualität steigern? Das sind die Worte und die Fragen, die den natürlichen Menschen bewegen. Von seiner sündigen Natur her. Das ist also das, was uns angeboren ist. Da brauchen wir uns gar keine Mühe zu geben, solche Fragen zu stellen. Was bringt mir das? Lohnt sich das Ganze überhaupt für mich? Da steht also immer wieder das Ich im Mittelpunkt. Und will sich behaupten. Und Jakobus sagt in seinem Brief, dass im Grunde genommen diese Sehnsucht nach der Erfüllung selbstsüchtiger Wünsche das Haupthindernis dafür ist, dass Gott unsere Gebete erhört. Beziehungsweise das sind die Dinge, die ihn daran hindern, sie zu erhören. Das sind die Hindernisse, die ihre Wurzeln haben in der Selbstsucht unseres natürlichen Wesens. Und hierüber muss der Heilige Geist uns Licht schenken. Das haben wir nicht von Natur aus. Aber deshalb betet beispielsweise David in einem seiner Psalmen, erforsche du mich, Herr, und siehe, wie ich's meine. Sieh, ob ich auf bösem Wege bin, wörtlich, ob ein Weg des Abgottes, ein abgöttischer Weg bei mir ist und führe mich auf ewigem Wege. Wir sehen das nicht von Natur aus. Wir brauchen Licht von oben, das Licht des Heiligen Geistes, das Wort des Gottes. Gott muss uns die Augen dafür öffnen, ob solche Wege, ob solche bösen Wege bei uns gegeben sind, damit wir darüber Buße tun können, damit wir Vergebung empfangen. Herr, vergib mir meinen Egoismus. Ich darf dann glauben, dass auch dieser angeborene Egoismus mitgekreuzigt ist, mit Christus, und dass ich nun mit ihm lebe, um Gott Frucht bringen zu können. Das Wort Gottes sagt, der Arm des Herrn ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Jesaja Kapitel 59. Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht hart geworden, so dass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Also es liegt nicht an Gott, wenn er unsere Gebete nicht erhört, sondern es liegt an uns. Es liegt an unserer Sünde. Und das wusste Elia. Elia wusste, dass der Grund dafür, dass der Regen ausblieb, nicht bei Gott lag, sondern im Herzen des Volkes. Sie waren geteilt in ihrem Herzen. Und als das Herz des Volkes gewonnen war, da war es für Elia ganz klar, jetzt wird der verheißene Regen kommen. Und Elia sprach zu Ahab, zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wollte es sehr regnen. Wir können ganz sicher sein, dass nur Elia dieses Rauschen vernommen hat. Ahab hat nichts davon gehört. Es war nicht ein Rauschen, das man mit den Ohren, mit den leiblichen Ohren vernehmen konnte, sondern es war ein Rauschen, gewirkt vom Heiligen Geist, aufgrund der Verheißung, die Gott dem Elia gegeben hatte. Kapitel 18, Vers 1. Nach einer langen Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia im dritten Jahr, geh hin und zeige dich Ahab, denn ich will regnen lassen auf die Erde. Darin lag also der Grund dafür, dass Elia hier ein Rauschen vernehmen konnte, obwohl noch nicht zu sehen war vom Regen. Es war eine Sache des Glaubens. Das war die eine Seite, dass er dieses Rauschen vernahm aufgrund der Verheißung, die er hatte von Gott. Auf der anderen Seite wusste Elia, dass Gottes Segnungen nicht automatisch kommen. Das heißt also, Gott hat uns seine Verheißungen gegeben, aber unsere Väter pflegten zu sagen, diese Verheißungen Gottes wollen auch reklamiert werden. Das heißt also, sie wollen auch angewendet werden oder vor Gott geltend gemacht werden. In diesem Sinne reklamiert werden. Das heißt also, Herr, du hast gesagt in deinem Wort. Und jetzt, aufgrund dieser Verheißung, fange ich an zu beten. Es geschieht also nicht automatisch, was Gott verheißen hat. So auch im Blick auf das Wiederkommen des Herrn oder auch im Blick auf die Heilsgeschichte mit Israel. Wir könnten ja sagen, ja, es geschieht ja, Gott hat es verheißen. Es geschieht auch, aber Gott gebraucht seine Gemeinde. Und zwar eine betende Gemeinde, damit die Dinge geschehen, die Gott in seinem Wort geplant hat, die er verheißen hat. Also, wir sagen es noch einmal, es geschieht im Reiche Gottes nichts automatisch. Alles kommt als Antwort auf gläubiges Gebet. Als Daniel in der Schrift des Propheten Jeremia las, wann die Zeit der babylonischen Gefangenschaft für sein Volk zu Ende sein würde, da wurde er durch den Geist Gottes ins Gebet getrieben. Also Daniel dachte nicht, ja, jetzt ist die Zeit gekommen, Gott hat es versprochen und jetzt kommt es auch, sondern er fing an zu beten, dass das geschehen sollte, was Gott in seinem Wort verheißen hat. Nicht, dass es sein Gebet an sich war, es war die Verheißung Gottes, aber er ergriff sie im Glauben und betete darum. Das ist das Entscheidende hier. Und so begab sich Elia auf den Gipfel des Karmel, um den verheißenen Regen zu erbitten. Und da können wir nun einiges von Elia, dem Beter, lernen. Einiges macht uns dieser Abschnitt deutlich über das Gebet. Man muss ja immer wieder vorsichtig sein, wenn man über das Gebet spricht, dass man nicht nach Schema F vorgeht oder dass man nicht sagt, ja, jetzt musst du das so machen und so und so und so und dann hast du das entsprechende Ergebnis. Sondern Gebet bedeutet ja zunächst einmal einen intensiven Umgang mit dem Herrn selbst zu pflegen. Da ergibt sich manches, wenn ich das Angesicht Gottes suche, wenn ich mein Herz vor ihm ausschütte, eine der schönsten Definitionen für das, was Gebet eigentlich ist, schüttet euer Herz vor ihm aus. Wenn ich mein Herz vor ihm ausschütte, dann ergibt sich automatisch in diesem automatisch in der Gemeinschaft mit dem Herrn ein Beten, ein Bitten, ein Danken, eine Anbetung, ein Frohwerden über das Heil Gottes in Christus Jesus, ein Ergreifen der Verheißungen Gottes. Das ist eine ganz, ganz lebendige Angelegenheit. Also es geht hier nicht nach Schema F, sondern es geht um eine lebendige Beziehung mit dem Herrn. Dann aber können wir auch sagen, dass bestimmte Punkte wichtig sind, die wir bedenken dürfen, über die wir nachdenken dürfen. Und das Erste, was wir hier finden und lernen dürfen, ist, dass Elia sich offensichtlich vor seinem Gott demütigte. Es heißt hier, und als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Karmel und bückte sich zur Erde und hielt sein Haupt zwischen seine Knie. Er beugte sich, er bückte sich zur Erde. Ein Zeichen der Demut, der Demütigung, der Beugung vor dem lebendigen Gott. Es war also nicht so, dass Elia nach diesem herrlichen Sieg, den er dort auf dem Berg Karmel erringen durfte, über die Baalspriester, über den Baalskult, dass er jetzt selbstsicher dastand und sich sonnte in diesem herrlichen Sieg, den Gott ihm doch geschenkt hatte, sondern er beugte sich zutiefst vor dem lebendigen Gott. Das ist immer wieder das A und das O für unser Gebetsleben, für unser gesamtes Glaubensleben, aber ganz besonders auch für unser Gebetsleben. Ansonsten ist die Haltung, das wissen wir, die Haltung im Gebet zweitrangig. Die Bibel kennt verschiedene Gebetshaltungen. Zum Beispiel, dass man die Hände aufhebt zum Gebet oder dass man buchstäblich auf sein Angesicht fällt. Oder hier, wie bei Elia, dass man auf die Knie geht und sich beugt vor Gott. Es gibt also ganz unterschiedliche Haltungen, aber sie alle sind doch in irgendeiner Weise ein Spiegelbild auch der inneren Haltung, die ein Mensch hat. Also ich könnte mir das kaum vorstellen, dass man mit den Händen in der Tasche jetzt ein Gebet spricht zu dem allmächtigen Gott. Ein gewisser Respekt, eine Ehrfurcht würde mir das verbieten. Wir sind nicht an dieser Stelle gebunden an bestimmte Haltungen. Das ist ganz klar. Aber immer wieder spiegelt sich in unserer äußeren Haltung auch unsere innere Gesinnung wider. Und das sehen wir hier bei Elia. Er beugt sich also vor dem lebendigen Gott. Nicht er hatte es geschafft, nicht seine Gebete waren es gewesen, nein, er gab alle Ehre Gott und wusste, ich bin nur ein unwürdiger Diener, ein unwürdiges Werkzeug in der Hand Gottes. Dazu vielleicht einmal einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, wo das deutlich wird und da merken wir und spüren wir etwas von dem, was Gott in unserem Herzen und Leben wirken will, was wir von Natur aus eben nicht haben. Ich lese aus Lukas Kapitel 17, die Verse 7 bis 10. Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet und sagt ihm, wenn der vom Feld heimkommt, komm gleich her und setz dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe? Danach sollst du auch essen und trinken? Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war? So auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Spüren also hier etwas von dem Geist der Demut, beziehungsweise wir merken auch etwas von dem, was da von Hause aus in unserem eigenen Herzen ist, nämlich dieser Hochmut, dass wir meinen, wir hätten etwas Besonderes vollbracht, wenn wir irgendjemandem etwas Gutes getan haben oder Gott gedient haben. Wir sind unnütze Knechte, das sollte immer unsere Haltung sein vor Gott. Zunächst einmal vor Gott. Wir sind unnütze Knechte. Auch da, wo es Gott gefällt, uns zu gebrauchen. Das ist Gnade. Nichts anderes als Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Und diese Gesinnung finden wir hier durch den Geist Gottes gewirkt bei Elia. Ich bin ein unnützer Knecht. Er beugt sich vor dem lebendigen Gott. Er demütigt sich. Als nächstes lernen wir hier aus diesem Abschnitt, wie wichtig das ist, konkrete Gebetsanliegen vor den Thron Gottes zu tragen. Mit Sicherheit hat Elia hier nicht nur allgemein um den Segen Gottes gebetet. Das dürfen wir ja auch immer wieder tun. Wir beten um den Segen Gottes, für uns oder für andere Menschen. Ja, mir ist es jetzt in diesen Tagen noch so ergangen, was gestern oder was vorgestern, ich weiß es nicht, da traf ich unterwegs eine Glaubensschwester, die gar nicht weiß, dass ich sie gesehen habe. Sie fuhr da auf einem bestimmten Weg entlang. Ich sah sie und was habe ich getan? Ich habe sie im Namen Jesu gesegnet. Ich habe um den Segen Gottes für sie gebetet. So dürfen wir allgemein für den anderen beten und Gott weiß schon, was der andere im Augenblick nötig hat, was er braucht. Gott kann das anwenden auf die Situation des Einzelnen. Und doch geht es darum, auch immer wieder ganz spezielle und ganz konkrete Gebetsanliegen vor Gott zu bringen. Das tut Elia hier. Ganz gewiss wird er um Regen gebetet haben. Das war sein großes Anliegen jetzt. Das hatte Gott ihm verheißen in seinem Wort. Dazu war er auf den Berg Karmel jetzt gestiegen, allein mit seinem Diener, um Regen zu beten. Wir brauchen also auch immer wieder ganz konkrete Gebetsanliegen. Wir lernen das aus dem Alten Testament und auch aus dem Neuen Testament. Apostel Paulus betet für die Gemeinde. Warum? Um geöffnete Augen des Herzens. Dass sie den Reichtum erkennen, den sie in Christus haben. Die zukünftige Herrlichkeit, dazu müssen die Augen des Herzens geöffnet werden, weil wir von Natur aus dafür blind sind. Völlig blind, wir sehen das nicht. Was wir vor Augen haben, sind die irdischen Dinge. Dafür haben wir einen Blick. Aber für die geistlichen Dinge muss Gott uns die Augen öffnen. Darum betet der Apostel Paulus für die Gemeinde Jesu. Er betet um offene Türen für die Verkündigung des Wortes Gottes. Ein ganz wichtiges Gebetsanliegen. Gerade hier in unserem Lande. Wir müssen nicht meinen, dass wir hier eine offene Tür hätten. Wir sind das Land der Reformation. Wir leben in einer nachchristlichen Zeit. In einer nachchristlichen Zeit im Land der Reformation. Wir haben äußere Freiheit. Aber die Türen sind zum großen Teil verschlossen für das Evangelium. Und darum ist das wichtig, dass wir darum beten, Herr, öffne noch hier und da eine Tür für dein Wort. Und wenn man es hier nicht hören will, dann öffne woanders eine Tür. Gib Gnade, dass dein Evangelium hier und da wieder auf den Leuchter gestellt wird. Er betet also ganz konkret um geöffnete Türen für die Verkündigung des Wortes Gottes. Für ihn selbst, dass er mit Freimut das Evangelium verkündigt. Das heißt, dass er sich nicht einschüchtern lässt, sondern dass er sich immer wieder dessen bewusst wird, dass er von Gott dazu berufen ist, dieses Werk zu tun, das Evangelium zu verkündigen. Darum betet er und bittet die Gemeinde, ihn darin zu unterstützen, dass er Freimut, Paresia, so nennt man das vom Griechischen her, empfängt zur Verkündigung des Evangeliums. Paulus betet darum, dass Gott ihn nach Rom kommen lässt. Ganz konkretes Gebetsanliegen. Viele andere Anliegen könnten wir hinzufügen. Die Gemeinde betet um die Befreiung für Petrus und Elia betet hier um Regen. Worum betest du? Hast du solche konkreten Gebetsanliegen? Und erlebst du das auch immer wieder, dass du sagen kannst, jawohl, darum, genau darum habe ich gebetet und genau das hat der Herr erhört. Genau dieses Gebet hat der Herr erhört. Das sind wunderbare Erfahrungen, die unser Glaubensleben doch reich machen. Wir sollten alle solche sein, die viele Gebetserhörungen erleben. Das müssen nicht immer große Dinge sein. Das können kleine Dinge des alltäglichen Lebens sein. Da kann eine Hausfrau Gebetserhörungen erfahren beim Einkaufen oder in der Verwaltung ihres Haushaltes und der Mann draußen irgendwo in seinem Berufsleben. Das müssen nicht immer weltbewegende Dinge sein. Und doch sehen wir gerade darin die Hand Gottes in unserem Leben, sein Walten, sein Eingreifen, sein Regiment. Also, worum betest du? Üb dich darin, dich konkret vor Gott auszudrücken. Herr, das möchte ich gerne haben. Und zwar nicht in erster Linie um meinetwillen, sondern um deinetwillen, um deiner Verherrlichung willen und zu unser aller Wohl. Etwas anderes, was wir hier noch lernen dürfen, ist, dass Elia erwartungsvoll betet. Er erwartet etwas, ihr Lieben. Er hat nicht zu Gott gebetet und hat gedacht, na ja, ob es kommt oder nicht, müssen wir mal abwarten. Interessiert mich auch gar nicht so sehr. Hauptsache, ich habe gebetet. Sondern er betet in der festen Erwartung, Gott wird mein Gebet erhören. Und das sehen wir hier in Vers 43. Und er sprach zu seinem Diener, geh hinauf, schaue zum Meer. Er ging hinauf und schaute und sprach, es ist nichts da. Elia sprach, geh wieder hin. Und der Diener ging wieder hin 7-mal. Er schickt also ständig den Diener hin, um zu sehen, ist da irgendwo ein Wölkchen am Himmel, ein schwarzes Wölkchen zu sehen. Kommt der Regen bald? Ernst Modersohn hat das immer wieder so genannt, er hat eine heilige Neugier hier. Es gibt ja auch eine fleischliche Neugier, das wissen wir, vielleicht von uns selbst, auch von anderen, aber es gibt auch eine heilige Neugier. Da erwartet der Mensch etwas von Gott und sagt, Herr, ich bin gespannt darauf, wie du jetzt eingreifen wirst, was du tun wirst. Ich bin gespannt darauf. Das ist genau das, was hier den Geist des Elia ausmachte. Er war gespannt auf das Handeln Gottes. Und dann dürfen wir es erleben, dass Gott immer wieder etwas tut. Und deine Erwartungshaltung, und jetzt kommen wir noch einmal darauf zurück, und wir betonen es noch einmal, weil es von allergrößter Bedeutung ist, hatte nicht ihren Grund, diese Erwartungshaltung hatte nicht ihren Grund in seinem ernsten Gebet oder in irgendeinem Gefühl oder dergleichen, sondern in der Verheißung Gottes. Gott hatte es ja zugesagt. Wir hören es noch einmal. Nach einer langen Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia. Im dritten Jahr geh hin und zeige dich Ahab, denn ich will regnen lassen auf die Erde. Und das erwartete Elia. Da war er gespannt, was jetzt geschehen würde, obwohl er noch nichts sehen konnte. Das ist also eine ganz wichtige Sache im Blick auf unser Gebetsleben. Erwartest du etwas von Gott? Rechnest du damit, dass Gott handelt? Oder aber betest du dein Pflichtgebet und damit hat sich das, ja? Gerade wenn es um die großen Dinge im Reiche Gottes geht, heißt es, am Ball zu bleiben. Heißt es, dabei zu bleiben, vor Gott stehen zu bleiben. Und das sehen wir hier auch, wie wichtig das ist, ausdauernd zu beten bis zur Erhörung. Und da ermahnt uns der Herr Jesus immer wieder in den Gleichnissen dazu, wenn bestimmte Gebetserhörungen noch nicht kommen, dass wir durchhalten und aushalten im Gebet, ausharren im Gebet. Wir sind solche, die vorschnell das Handtuch werfen wollen, wenn wir vielleicht eine Woche gebetet haben oder ein paar Monate oder vielleicht ein paar Jahre, dass wir dann irgendwann sagen, also es hat keinen Sinn, es hat keinen Zweck, hör auf, lass es sein, das ist der Feind, der dich daran hindern will, weiterzumachen. Vielleicht bist du nah dran an der Erhörung deines Gebetes, wer weiß. Wenn Elia gesagt hätte zu dem Diener, hör mal, jetzt bist du 6-mal gegangen und hast geguckt, war immer noch nichts zu sehen. Bitte, lass es sein, ja? Nein. 7-mal musste er gehen. Also so lange, bis es Gott gefiel, einzugreifen. Und er sprach zu seinem Diener, geh hinauf, schaue zum Meer. Er ging hinauf und schaute und sprach, es ist nichts da. Elia sprach, geh wieder hin. Und der Diener ging wieder hin, 7-mal. Und beim 7. Mal sprach er, siehe, es steigt eine kleine Wolke aus dem Meer wie eines Mannes Hand. Beim 7. Mal, nicht beim 6. Mal. Und so mag es sein, dass du schon Jahre betest darum, dass ein Mensch zum Glauben kommt. Ein Mensch, der dir am Herzen liegt. Oder um eine Erweckung in der Gemeinde. Und es tut sich nichts. Es wird vielleicht nur noch schlimmer. Es regt sich nichts. Der Widerstand wird höchstens größer. Und dann möchte der Herr, dass du durchhältst, durchbetest, durchglaubst, bis zum Ziel. Und wenn es so sein soll, dass du darüber hier auf dieser Erde die Augen schließen musst. Mancher ist erst zum Glauben gekommen nach dem Heimgang derer, die für ihn gebetet haben. Georg Müller hat für einen seiner Freunde über 30 Jahre lang gebetet und bei seinem Heimgang, beim Heimgang von Georg Müller, kam dieser Mann dann zum Glauben. Das sollte uns ermutigen, weiter zu beten, nicht nachzulassen, nicht müde zu werden, sagt der Herr Jesus. Denken wir an die bittende Witwe. Denken wir an die Fürstin zu Anhalt, so nennt man sie ja. Diese Frau, diese heidnische Frau, die zu Jesus kam und nicht locker ließ. Ja, sich auch nicht vom Herrn Jesus durch seine Demütigungen davon abhalten ließ, weiter in ihn zu dringen mit ihrer Bitte. Und sie bekommt das, worum sie bat. Das sind wunderbare Beispiele aus der Heiligen Schrift, sowie auch hier. Also ausdauernd beten bis zur Erhörung. Er gab nicht auf, sondern er betete durch bis zum sichtbaren Erfolg. Es mangelt uns manchmal an diesem letzten Biss. Das müssen wir einfach zugeben vor Gott. Ja, dann, wenn ich für einen lieben Angehörigen bete, dass sein Herz geöffnet wird für Christus, dass er errettet wird, dann muss das so weit gehen in meinem Herzen, dass ich sagen kann, Herr, du musst dieses Gebet unbedingt erhören. Ich kann mich nicht mit einer abschlägigen Antwort zufrieden geben. Ich kann es nicht. Es hat mal jemand so ausgedrückt, so formuliert, entweder ich gehe mit ihm in die Hölle oder er geht mit mir in den Himmel. Ja, hier wird etwas deutlich von dieser letzten Entschiedenheit. Manchmal hat man den Eindruck, es ist uns mehr oder weniger egal, ob ein lieber Mensch nun errettet wird oder verloren geht. Wir beten zwar, aber gut, wir können auch ohne diese Gebetserhörung leben. Ja? Deshalb brauchen wir diesen letzten Biss, diese letzte Entschiedenheit. Die brauchen wir ja auch im Blick auf die Sünde. Der Hebräerbrief spricht davon. Ihr habt noch nicht widerstanden, bis aufs Blut im Kampf gegen die Sünde. Da denkt er nicht an den Märtyrertod, sondern an diese letzte Entschiedenheit, gewirkt durch den Heiligen Geist, der Sünde abzusagen, zu sagen Nein zur Sünde. Meine, wo das nicht gegeben ist, hat der Satan immer eine Möglichkeit einzudringen bei uns, hat er immer einen Fuß zwischen der Tür. Wir brauchen diese letzte Entschiedenheit und so auch in den Gebeten, dass wir sagen, Herr, das darf mir und kann mir nicht egal sein, ob du dieses Gebet erhörst oder nicht. Es mag solche Gebetsanliegen geben, wo wir sagen, ja gut, okay, wenn der Herr Nein sagt, dann bin ich einverstanden damit. Aber es gibt auch Gebetsanliegen, wo wir uns mit einem Nein nicht abfinden dürfen vor Gott. Weil Gott es so will. Denken wir an Mose. Gott wollte die Rettung seines Volkes. Er wollte sein Volk verschonen. Und deshalb trat Mose in den Riss und ließ sich nicht beirren und nahm kein Nein aus dem Munde Gottes entgegen, weil es Gottes Wille war. Und weil es Gottes Wille ist, da wollen wir uns im Blick auf die Verheißungen Gottes nicht beirren lassen, sondern weiter beten, bis es Gott gefällt, einzugreifen. Und wenn es ihm lange nicht gefällt, nun, was sind die Gründe dafür? Es kann Sünde sein, es muss nicht Sünde sein. Wir denken an den Propheten Daniel. Da gab es Mächte der Finsternis in der unsichtbaren Welt, die erst einmal überwunden werden mussten. Wahrscheinlich hing das dann auch zusammen mit seinem Fasten, Beten und Fasten bei Daniel. Von Anfang an hatte Gott ihn erhört, aber es gab Widerstände in der unsichtbaren Welt. Es kann sein, dass Gott uns erzieht. Es kann sein, dass das Umfeld noch nicht bereit ist. Es kann ganz unterschiedliche Gründe geben dafür, dass Gott noch nicht eingegriffen hat und dein Gebet noch nicht erhört hat. Aber werde nicht mutlos, lass dich nicht beirren, sondern bete weiter. Elia wurde nicht enttäuscht. Und beim 7. Mal sprach er, siehe, es steigt eine kleine Wolke auf aus dem Meer, wie eines Mannes Hand. Elia sprach, geh hin und sage, Ahab, spann an und fahre hinab, damit dich der Regen nicht aufhält. Und ehe man sich's versah, wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind, und es kam ein großer Regen. Lass mich zum Abschluss, wir kommen also auf den Rest dieses Abschnittes nicht mehr zu sprechen, lass mich zum Abschluss noch betonen, es war letztlich nicht. Es war letztlich nicht das Gebet des Elias, sondern es war Gottes Gnade und seine Barmherzigkeit, warum er das Gebet des Elia erhörte. Warum sage ich das? Nun, bei all dem Wichtigen und entscheidend Wichtigen, das wir heute Morgen hier gehört haben, ist es ebenfalls von allergrößter Bedeutung, dass wir unser Vertrauen nicht setzen auf unser Gebet, sondern allein auf die stellvertretende Gnade unseres Herrn Jesus. Gott erhört uns um Jesu willen. Und selbst wenn wir in diesen Linien beten, die hier vorgezeichnet sind bei Elia, wenn wir in diesen Linien beten, uns darin üben, Umgang haben mit dem Herrn und im Glauben beten, erhört Gott unsere Gebete immer ausschließlich um deswillen, dass der Herr Jesus Christus am Kreuz alles vollbracht hat. Um seinetwillen, um seiner Gerechtigkeit willen und um seiner Gnade willen. Wollen wir das also zum Schluss ganz besonders noch einmal betonen und auch festhalten, mit nach Hause nehmen. Betet, betet viel, betet im Glauben, bittet um ganz konkrete Dinge, erwartet etwas von Gott, aber setzt euer Vertrauen nicht auf euer Gebet, sondern einzig und allein auf die Gnade Jesu. Amen.